zu heute Abend. Das Thema ist Mindfulness-Based Stress Reduction. Trotz meinem englischen Namen muss ich mich auch sehr konzentrieren, dass ich das gut ausspreche. Auf Deutsch etwa, der Stress wird weniger mit Achtsamkeit. Also eine Technik, zu der der Ebner jetzt referieren wird. Es ist eine Technik, die eigentlich aus der buddhistischen Meditationspraxis kommt, eine spezielle Technik der Achtsamkeit zu üben. Sie ist in Amerika weiterentwickelt worden und hilfreich für Menschen im Stress aus ganz verschiedenen Gründen. Ich denke, so wie ich Menschen in Beratungen erlebe, eben ist das, kann das auch so die Brücke zum Rheuma, Stress wegen Schmerzen, wegen Unwohlsein, verschiedenen Bedingungen, dass das Menschen in jedweder Lebenssituation hilfreich sein kann. Der Herr Ebner ist, glaube ich, Stress gewohnt. Er hat einen anspruchsvollen Beruf, er ist Ökonom am Clara-Spital, stellvertretender Spitaldirektor, und ich denke, die Menschen haben eine sehr anspruchsvolle und denke auch sehr fordernde Arbeit. Er hat 3 heranwachsende Söhne daheim. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Und er hat persönliche Erfahrung, langjährige Meditationspraxis und hat das jetzt eben umgesetzt und weiterentwickelt mit dieser Methode MBSR. Dazu wird er Ihnen jetzt den Vortrag halten. Viel Spaß, Foto, viel, ja. Guten Abend wünsche ich Ihnen.
Dankeschön.
Schalten Sie mal.
Ja, auch von meiner Seite her guten Abend. Und vielen Dank der Rheuma-Inga, dass ich eingeladen wurde, um über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Auch dank Ihnen, dass Sie trotz des wunderbaren Frühjahrswetters den Weg hierher gefunden haben. Ich hoffe, Sie werden es am Ende des Abends nicht bereut haben, dass Sie hierher gekommen sind. Ich hoffe, dass ich Ihnen einige interessante Dinge heute Abend erzählen und mitgeben kann. Als ich mich hier auf den Abend vorbereitet habe, dann muss ich mir der Abend ehrlicherweise etwas bevorgestanden. Weshalb? Weil ich selber bin eingeladen von der Rheuma-Liga und ich selber bin nicht rheumakrank. Und mich hat stark beschäftigt, was erzähle ich Menschen, die eine Krankheit haben und der vielleicht auch leiden, die ich nicht habe. Bin ich da, kann ich da wirklich authentisch etwas dazu sagen. Ich habe mich auch im Vorfeld des Abends einmal mit dem Rheumatologen Michael Gengenbacher getroffen, den vielleicht einige von Ihnen kennen, um mich über die Krankheit kundig zu machen und vor allem auch zu hören, was beschäftigt Menschen, die mit Rheuma in Berührung kommen, sei es, dass sie einen Angehörigen haben, der Rheuma erkrankt ist oder auch selber. Was sind Themen, Probleme, die da beschäftigen? Dennoch glaube ich, dass ich etwas sagen kann zu dem Thema heute Abend, weil in der buddhistischen Meditation und im MBSR, das auf dieser Meditation basiert, Frau Wörsington hat das schon gesagt, geht es um Stress oder um Leidreduktion. Und Leiden kann oder Stress kann ganz unterschiedliche Art und Weise entstehen, aus Verlust von nahestehenden Personen, aus Schmerzen, aus Krankheit, aus Zukunftsängsten, aus Selbstüberforderungen oder was auch immer. Und dazu kann die Meditation etwas beitragen. Und deshalb denke ich, kann sie auch etwas dazu beitragen zum Thema Leiden oder Stress infolge einer rheumatischen Erkrankung. Zum Aufbau meiner Ausführungen heute Abend, ich möchte zuerst kurz etwas zum Begriff Meditation sagen. Was versteht man eigentlich darunter? Was ist das? Wir alle kennen das Wort, aber können wir wirklich sagen, was damit eigentlich gemeint ist? Ich möchte sagen, was hier heute Abend darunter gemeint sein soll in diesem Zusammenhang. Ich möchte dann das nicht einfach nur bei einer Begriffsdefinition oder theoretischen Erläuterung belassen, sondern Sie dann einladen, mit mir eine kurze Meditation einmal zu wagen und zu schauen, was ist das eigentlich, was könnte das sein? Um dann weiter miteinander kurz zu sehen, ja, was ist das Besondere nun an einer chronischen Erkrankung wie Rheuma? Was sind da die Fragestellungen, die solch eine Krankheit eben mit sich bringt und die Herausforderungen? möchte dann auf den Unterschied, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, zwischen Schmerz auf der einen Seite und Leiden auf der anderen Seite zu sprechen kommen. Und dann eigentlich auf das Hauptthema dann zu kommen. Wie kann nun Meditation bei Rheuma helfen? Den Titel vom heutigen Vortrag. Ich werde dann noch auf das MBSR-Programm zu sprechen kommen. Frau Börsigner hatte schon gesagt, ich selber bin MBSR-Lehrer. Ich werde erläutern, was das ist und was das auch sein kann. Vielleicht allenfalls auch für Sie, wenn Sie Interesse haben. Und werde dann noch zu einer kurzen Zusammenfassung kommen. So, das ist so der Plan. Und dann Ihnen natürlich auch für Fragen offenstehen, weil ich denke, das Thema heute Abend ist ein großes Thema, Thema Meditation, was könnte das sein? Ich kann das nur so anritzen und es gibt sicher viele offene Fragen, weil ich das Thema verkürzt auch darstellen muss heute Abend, werden sicher offene Fragen bei Ihnen da sein und ich bin dann gerne bereit, die auch noch zu beantworten, soweit das heute Abend möglich ist. Nun zum ersten Punkt, was überhaupt eigentlich ist Meditation. Ich denke, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man so Meditation hört, auch für mich ist das eigentlich immer noch so, wird das prima mal mit Religion in Verbindung gebracht. Es hat einen etwas esoterischen Touch, es tönt etwas abgehoben, das machen Leute, etwas spezielle Leute. Und es kann deshalb durchaus sein, dass Sie bisher davon abgehalten hat, es auch mal mit dieser Meditation zu versuchen. Meditation wird heute auch oft in Verbindung mit Wellness gebraucht. Wir haben sicher schon Sie alle irgendwelche schöne Prospekte gesehen von wunderschönen Menschen, die irgendwo in idyllischer Natur vor sich hinsitzen, in sich versunken. Und das sieht wunderschön aus. Und ist die Frage, ist das jetzt Wellness, ist das jetzt Meditation oder was ist es denn? Es ist sehr interessant, wenn man auch hier schaut, woher kommt eigentlich der Begriff Meditation. Und Meditation leitet sich, wie übrigens auch das Wort Medizin, aus einem lateinischen Wort ab, aus dem Wort Mederi. Und Mederi heißt so viel wie heilen. Und diesem Wort Mederi liegt noch einmal ein älter indogermanischer Wortstamm zugrunde. Und der hat so den inneren Sinn oder die Bedeutung von vermessen. Also es ist das Wort messen. Mit Mederi und damit auch Meditation und Medizin zugrunde. Und David Bohm, ein Physiker, der sich stark mit dem beschäftigt hat, auch mit Messen, hat darauf hingewiesen, dass die tiefere Bedeutung eigentlich dieses Wortes Mederi darin liegt, dass allen Objekten und allem ein richtiges inneres Maß zu eigen ist, dass sie zu dem macht, was sie sind, ihre spezifischen Eigenschaften. Und im Falle der Medizin geht es darum, wenn dieses innere Maß aus dem Gleichgewicht gekommen ist durch eine Krankheit, ist der Anspruch der Medizin, dieses Maß immer wieder herzustellen. Deshalb kommt Medizin aus diesem Wortstamm. Und die Meditation ist das Mittel, mit deren Hilfe man das rechte innere Maß des Seins direkt erkennt oder verstehen kann. Und für unser Thema jetzt heute Abend, denke ich, wir reden ja über Meditation und eine Krankheit und damit auch über Medizin, finde ich diese Verwandtschaft dieser beiden Worte etwas sehr Interessantes. Ich könnte auch sagen, Meditation kann, glaube ich, da bin ich auch sicher, kann da irgendwo auch weiterhelfen, wo die Medizin irgendwo auch an eine Limitation kommt. Meditation ist ganz primär eine Methode, um etwas zu erkennen. Nach diesem Begriff von vorhin, das innere rechte Maß. Es ist eine Erkenntnistechnik, könnte man sagen. Und wie funktioniert jetzt das in der buddhistischen Meditation und deshalb auch im MBSR bedient sich die Meditation zweier primärer Instrumente. Und das erste Instrument ist die Sammlung und das zweite Instrument ist das ganz genaue Hinsehen Unter Sammlung kann man die Fähigkeit verstehen, ganz bei etwas zu sein, sich nicht ablenken zu lassen durch irgendetwas, durch Störungen von außen, Geräusche, Informationen, Bilder, Töne, aber auch nicht durch Sachen, die von innen kommen, Wahrnehmungen, Gefühle, Emotionen, sondern ganz bei dem zu bleiben, was man ist, das ist Sammlung. Und das Zweite, das genaue Hinsehen, damit ist gemeint wirklich, sich nicht nur ablenken zu lassen, sondern bei einem ganz spezifischen Objekt, bei dem zu sein, bei dem man sein möchte. Und da ganz genau hinzuhören, hinzuspüren, was ist da, hinzusehen. Die Achtsamkeit nun, die vereint etwas dieser beiden Aspekte. In der Achtsamkeit, wenn wir sagen, wir sind achtsam, dann sind wir einerseits bei der Sache, etwas dabei, also ist eine gewisse Sammlung dabei, und andererseits aber schauen wir auch genau hin. Wir sind nicht abgelenkt, sondern wir sind bei der Sache. Und deshalb wird auch oft diese Meditation, die dem MBSR-Programm zugrunde liegt, Achtsamkeitsmeditation genannt oder im buddhistischen Begriff Vipassana-Meditation. Achtsamkeit ist dabei eine Fähigkeit, die wir alle haben. Wir alle waren schon gesammelt und haben genau hingeschaut. Wir alle waren schon achtsam, wir waren aber auch schon oft unachtsam. Das ist eine völlig alltägliche Zustand. Achtsam sein, aber auch unachtsam sein. Das ist gar nichts Außergewöhnliches, nichts irgendwie Abgehobenes. Und in der Meditation geht es nun darum, diese Achtsamkeit, diese eigentlich alltägliche Fähigkeit zu trainieren und mit der zu arbeiten und die zu schärfen. Man könnte auch sagen, es ist an sich eine Art, als würde man unseren Achtsamkeitsmuskel trainieren. So wie Sie irgendwas anderes trainieren können, Fahrradfahren oder Klavierspielen oder den Tennisaufschlag oder irgendeine Fähigkeit, die wir trainieren können, indem wir sie immer wieder üben und darin dann auch besser werden. Die Achtsamkeit kann genau gleich trainiert werden. Es ist also das Training einer geistigen Fähigkeit. Und damit ist überhaupt nichts Abgehobenes und nichts irgendwie etwas Versponnenes, sondern eigentlich das Stärken einer alltäglichen Fähigkeit. Ganz wichtig, und wir werden das dann heute Abend auch noch sehen, die Achtsamkeit wird nicht einfach zu einem Selbstzweck trainiert, einfach, dass wir mehr achtsamer sind, sondern die Achtsamkeit soll dann genutzt werden, um genau hinzusehen, was läuft eigentlich in mir ab, wie bereite ich mir und unter Umständen auch anderen Leiden? Und wie kann ich dieses Leiden, auf das ich dann noch zu sprechen komme, wie kann ich dieses Leiden auch durch Achtsamkeit schwächen oder sogar ganz zum Verschwinden bringen? Also Achtsamkeit und die Achtsamkeitsmeditation ist ein Mittel zu etwas. Wir trainieren eine Fähigkeit, um etwas damit zu tun. Das ist der Hintergrund von Meditation. Und wenn Sie vielleicht auch mit christlicher Meditation oder Kontemplation etwas vertraut sind, dann sind nicht der Aspekt der Sammlung und des genauen Hinsehens sind nicht nur Techniken oder Instrumente, die von weit her, jetzt von Indien hierher zu uns gekommen sind, sondern die auch durchaus bei uns in ihrer Tradition haben. Beispielsweise im Rosenkranzgebet oder in einem monastischen Gebet, im Stundengebet, habe ich auch sehr viel mit Sammlung und genau Hinsehen zu tun.
Ist das Mikrofon eingeschaltet?
Ja, ist Ihnen zu leise. Nein, ich bin dankbar. Okay. Gut, dann möchte ich Sie jetzt dazu ermuntern, einmal mit mir das, was ich jetzt so etwas theoretisch erläutert habe, zu probieren. Ich setze mich deshalb auch hin. Und nehme so eine Klangschale, die soll mir dazu dienen, die Meditation ein und dann auch wieder, also auch zu beginnen und auch wieder zu beenden. Das müsste nicht eine Klangschale sein, das kann irgendwas sein. Am letzten Kursabend, den ich gegeben habe, habe ich die Klangschale vergessen und es dann mit einem Wasserglas gemacht. Tönt nicht ganz so schön, aber hat auch ihren Zweck. Ende und am Teeglas was. Also das, den Anfang oder das Ende zu zeigen. Vielleicht ein paar Worte vorweg, wie sitzt man am besten, wenn man so meditieren möchte. Am besten ist es, wenn Sie die Füße gut auf den Boden stellen, nicht irgendwie Beine verschränkt haben. Wenn Sie schauen, dass Sie auch nicht, wenn das Ihnen geht, was es immer, es muss Ihnen bequem sein, dass Sie nicht anlehnen, nicht einfach sich in den Stuhl fläzen, sondern irgendwo aufrecht sitzen, aber auch nicht irgendwie steif, dass Sie sich so verspannen, es muss Ihnen bequem sein. Und dass der Rücken gerade aus dem Becken wächst, die Wirbelsäule, dass Sie die Schultern versuchen fallen zu lassen, nicht irgendwie sich verkrampfen, und dass Sie den Kopf mal etwas so auspendeln und schauen, wo ist eigentlich die Haltung des Kopfes, dass ich den Kopf mit möglichst kleinem Aufwand halten kann. Das ist oft so, dass man, also erfahrungsgemäß ist die Haltung dann in dieser Position, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten im Scheitelpunkt einen kleinen Faden, der den Kopf sanft hält, dann geht der Kopf ganz leicht, das Kinn senkt sich leicht nach vorn und der Blick geht so ungefähr in 2-3 Meter Distanz, würde auf den Boden gehen, wenn Sie nicht Ihrer Kollegin, die vor Ihnen sitzt, in den Rücken schauen würden. Das wäre so der Winkel. Das ist so die Haltung. Ich beschreibe sie gern, sie ist aufrecht und hat etwas so Würdevolles an sich. Sie ist nicht steif, sie ist auch nicht einfach zu locker, ist etwas dazwischen. Das wäre so die Ausgangshaltung jetzt für die Sitzmeditation, wenn wir uns diese auf einem Stuhl machen, wie wir das jetzt gemeinsam tun. So wie der Ton der Klangschale jetzt verklungen ist, können wir probieren, das, was uns bis hierher beschäftigt hat, verklingen zu lassen, so wie der Abend jetzt langsam kommt, es ruhiger wird. Wir können probieren, mit unserer Aufmerksamkeit an die Punkte zu gehen, wo unser Körper mit dem Boden, bei den Füßen oder mit dem Stuhl in Kontakt ist. Kann ich diese Berührungspunkte spüren? Vielleicht auch den Kontakt der Handflächen zu den Oberschenkeln. Einfach mit der Aufmerksamkeit an diese Punkte hingehen und nur die Berührung, den Kontakt versuchen wahrzunehmen, ohne etwas beeinflussen oder ändern zu wollen, nur hinsehen, hinspüren. Wenn ich abgelenkt werde durch Gedanken oder durch Bewertungen, was soll denn das, schon noch komisch, dann gehe ich einfach zurück zu diesem Kontakt, dieser Berührung. Und ich kann versuchen, mir bewusst zu werden, wie ich hier sitze. Meine Körperhaltung, den Raum, den mein Körper jetzt einnimmt. Und dann schauen, ob ich meine Atembewegung wahrnehmen kann. Dieses Ein- und Ausströmen der Atemluft, sei es durch die Nase oder durch den Mund. Vielleicht
Können Sie die Luft an den Nasenflügeln, an den Innenwänden spüren oder in der Mundhöhle, im Hals? Und versuchen wir einfach bei dieser Atembewegung zu bleiben, sie zu beobachten, ohne sie tiefer, länger werden zu lassen und einfach zusehen, wie es atmet in mir. Probieren nicht nur die Einatmung mitzubekommen oder die Ausatmung, sondern den ganzen Atembogen. Wegdriften, einnicken, abgelenkt werden, einfach zurückkommen zum nächsten Atemzug. Die Atmung ist noch immer da. Einatmung, Ausatmung. Ein Kommen und Gehen wie der Wellenschlag an einem See oder am Meer. Ohne unser Zutun kommt die Einatmung und die Ausatmung. Versuchen die Atmung zu spüren in uns. Dabei zu bleiben. Und wir können probieren, so ein kurzes Bild von unserem inneren Zustand zu machen. Wie geht es mir jetzt im Moment? Was ist da für Wetter? Ist es freundlich und hell wie draußen? Ist da eine Trübung da, Verärgerung, Stress, Müdigkeit? Ist da Entspanntheit, Freude, Spannung? Ein kurzer innerer Wetterbericht. Einfach den Blick nach innen wenden. Ja, das war also eine Meditation. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Wem von Ihnen ist es nicht gelungen, immer wieder bei der Atmung zu bleiben? Wer ist weggedriftet in Erinnerungen an den heutigen Tag oder an das, was morgen ist? Oder wer hat darüber nachgedacht, was mache ich hier eigentlich? Wie ist das Ihnen gegangen? Kommen Sie bei der Atmung, wer ist weggedriftet immer wieder? Ja? Okay, wer noch?
Sorry. Ich habe Verspannung im Halswirbel gehabt.
Okay. Und da haben Sie dann hingeschaut?
Da habe ich dann hingeschaut.
Okay, war genau, nicht mehr ja. Bei der Atmung, also bei Ihnen einer Körperatmung, dem Nacken, ja? Mhm. Andere, war das ähnlich? Wem ist es gelungen, dauernd bei dem zu bleiben, was ich gerade gesagt habe, nicht gegangen? Also.
Das ist so ein Kommen und Gehen.
Kommen und Gehen, ja, genau. Also, wir merken, und das ist eigentlich so. Finde ich eine Kenntnis, was mir nicht bekommt. Ich habe jetzt gesprochen, das einfach, da muss ich dabei bleiben. Aber denke, wir alle haben gemerkt, es ist gar nicht so einfach, bei etwas ganz Einfachem zu bleiben, beispielsweise bei der Atembeobachtung, weil wir von was anderem abgelenkt werden. Von einer Erinnerung, einem Gefühl, einer Körperreaktion, die unangenehm ist. Also es ist gar nicht so einfach, diese Sammlung bei etwas zu bleiben und da hinzuschauen, wo ich eigentlich hinschauen möchte. Beispielsweise heute, oder dann zum Beispiel auf die Berührungspunkte des Körpers, auf die Atmung. Und doch haben wir jetzt in dieser ganz kleinen Meditation, die war vielleicht knapp 10 Minuten, haben wir schon ganz wichtige Punkte miteinander angeschaut, die in der Achtsamkeit wichtig sind. Wir haben gesehen, die Achtsamkeit auf den eigenen Körper. Wie fühle ich überhaupt, wo ich bin? Wie fühlt sich mein Körper an im Raum? Auch die Körperwahrnehmung der Atmung ist eine taktile Empfindung an der Nase, im Hals, das Heben und Senken des Brustkorbs, des Zwerchfellbereichs. Wir haben geschaut oder wir haben bemerkt, obwohl ich nicht unbedingt so angeleitet habe, das sind Gedanken, die kommen und gehen, Bewertungen, das sind auch Gefühle und andere Körperreaktionen. Und genau um das geht es in der Achtsamkeitsmeditation da, ganz klar, immer klarer hinzuspüren. Mir selber hilft ein Bild, um mir selber nochmal zu veranschaulichen, um was geht es eigentlich bei der Meditation. Es ist, als würden Sie auf einem Spaziergang, kommen Sie an einer Lache oder einem kleinen Tümpel vorbei, und dann rühren Sie mit einem Stock darin und dann ist das Wasser sofort trübe, da wird Dreck, Schlamm aufgewirbelt und das Wasser trübt sich ein. Sie sehen gar nichts mehr, nur noch eine trübe Suppe. Und wenn Sie dann Zeit haben und dabei da stehen bleiben und das Wasser sich langsam beruhigt, weil Sie nicht mehr darin rühren, dann sinkt langsam der Schlamm und der Dreck ab und das Wasser wird klarer. Die Wasserfläche wird ruhiger, sie beruhigt sich, hat nicht mehr Kringel und nicht mehr Wellen drauf und der Schlamm, und das senkt sich langsam, das Sediment senkt sich ab. Und damit klärt sich das Wasser, es wird durchsichtiger, durchscheinender und Sie können genauer hinsehen und sehen, was ist denn da auf dem Grund. Und das sind diese beiden Elemente, das Beruhigen des Geistes, der Wasseroberfläche, die Klärung und dann das Klar sehen können. Und ich möchte an einem kurzen Zitat von John Kabat-Zinn, dem Erfinder, Begründer des MBSR, sagen, was er unter Achtsamkeit versteht. Ich lese das Ihnen vor. Achtsam sein heißt ganz ungeteilt mit und bei etwas zu sein. Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, im Augenblick sein und dann nicht zu urteilen, das ist jetzt komisch, unangenehm, ist blöd, ist nicht gut, gefällt mir nicht. Einfach da sein, Atem beobachten. Diese Art der Aufmerksamkeit steigert das Gewahrsein und fördert die Klarheit sowie die Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen Augenblicks zu akzeptieren. Den Augenblick, der jetzt da ist, akzeptieren. Ganz wichtiger Punkt, ich komme dann auf das noch zurück. Sie macht uns die Tatsache bewusst, dass unser Leben aus einer Folge von Augenblicken besteht. Wenn wir in vielen dieser Augenblicke nicht völlig gegenwärtig sind, so übersehen wir nicht nur das, was in unserem Leben am wertvollsten ist, sondern wir erkennen auch nicht den Reichtum und die Tiefe unserer Möglichkeiten zu wachsen und zu ändern. Es geht darum, diese Augenblicke und diese Abfolge von Augenblicken bewusst zu erleben. Achtsamkeit ist eine einfache und zugleich hochwirksame Methode, uns wieder in den Fluss des Lebens zu integrieren, uns wieder mit unserer Weisheit und Vitalität in Berührung zu bringen. Wenn wir im Moment sind, dann sind wir da, wo das Leben spielt, weil es ist eine Abfolge von Momenten. Und damit sind wir wieder im Fluss dieses Lebens. Wenn wir nicht im Augenblick sind, sondern irgendwo anders, sind wir irgendwo, aber nicht da, wo wir eigentlich leben, in dem jetzigen Moment. Ganz wichtig dabei ist, dass diese Achtsamkeit kann auch, wir können sehr achtsam etwas Ungutes tun. Man kann sehr achtsam stehlen, muss man sogar achtsam sein, damit das klappt, dass man nicht erwischt wird. Man kann jemandem ganz achtsam wehtun. Genau, ah, da ist er verletzlich, mein Partner oder mein Nachbar. Da muss ich draufdrücken, dann springt er. Also man kann das ganz achtsam tun. Und ganz wichtig ist, diese Achtsamkeit, um die es hier geht, ist eine freundliche, eine aufmerksame Achtsamkeit. Deshalb finde ich auch das Wort noch Aufmerksamkeit schön. Wenn ich sage, ich bin aufmerksam zu jemandem, ich öffne ihm aufmerksam die Tür oder ich helfe im Tram oder ich biete ihm meinen Sitz an im Tram, dann schwingt da etwas mit, nämlich ein innerer Kontakt zu dieser Person. Und das ist entscheidend, dass das mitschwingt. Es geht nicht um eine kalte, analytische Achtsamkeit, sondern eine, die mitfühlend ist. Damit haben wir, glaube ich, ein wenig erahnen können und auch erfahren, was Meditation sein kann und um was es in Meditation geht. Und ich möchte jetzt auf den nächsten Punkt zu sprechen kommen. Was ist nun nach meiner jetzt kurzen Erfahrung und Erkenntnis, was ist die Herausforderung von chronischen Krankheiten, die ich selber, wie schon gesagt, nicht habe, aber wenn ich darüber gelesen habe und mit dem Rheumatologen gesprochen habe, dann denke ich, sind das Themen, die hier anzusprechen sind. Erstens, rheumatische Erkrankungen sind schmerzhaft. Das ist eine Eigenschaft von allen diesen rheumatischen Erkrankungen. Und diese rheumatischen Erkrankungen sind schwer zu diagnostizieren. Es geht eine Weile, bis man weiß, was man hat. Und bis man weiß, was man hat, fragt man sich selber, was habe ich eigentlich? Und was haben die anderen? Die denken, ja, der ist faul, der will nicht so recht. Es ist die Gefahr da, dass man als Drückeberger gilt. Und dass man vielleicht sogar von sich selber denkt, was ist denn mit mir los? Und diese Suche nach dem, was ich eigentlich habe und was mich eigentlich so beschäftigt, die ist kräftezehrend, die ist zermürbend. Wenn ich dann mal weiß, was ich habe und da eine Diagnose steht, dann ist es ja noch nicht zu Ende, weil dann gehen die Behandlungen los. Und diese Behandlungen und diese verschiedenen Therapien sind bei rheumatischen Erkrankungen oft nicht von dem Erfolg gekrönt, den man sich vielleicht davon verspricht. Es werden ganz verschiedene Techniken und Medikamente ausprobiert und während vielleicht ein Teil der Symptome verschwindet, bleiben andere bestehen. Auf diese verschiedenen Therapieversuche und Gänge zu Ärzten und Therapeuten, da geht man mit einer gewissen Hoffnung hin und dann zerschlägt sich diese Hoffnung wieder. Da kommt Trauer, kommt Frustration und diese Wellenbewegung von einem Versuch zum nächsten ist erneut wirklich kräftezehrend und mühsam. Und die Krankheit ist eben oft chronisch, das heißt, sie dauert an. Kann vielleicht verschwinden, aber eher nach einer langen Zeit, vielleicht auch gar nicht. Das bringt sich mit sich, so eine Krankheit, dass irgendwo ein gewisser Kontrollverlust, den wir sonst haben, über uns verloren geht, weil die Krankheit und ihr Verlauf ist nicht immer vorhersehbar. Und die Folge davon ist, dass mit dieser solch einer Krankheit verschiedene unangenehme Begleiterscheinungen dann einfach einhergehen. Es ist die Angst, wie geht das eigentlich weiter? Wie verläuft diese Krankheit? Wird sie stärker? Wird sie schwächer? Kann zu Existenzsorgen kommen, zu Ärger, warum gerade ich, zu Trauer, dass etwas, was ich gern gemacht habe, nicht mehr oder nur noch schwer geht. Es kann zu Selbstvorwürfen, zu Selbstzweifeln kommen, zu Stress mit sich selbst, mit den Angehörigen, weil die Krankheit nicht haben und deshalb auch noch leistungsfähiger sind. Sie kann einen Mut und Kraft nehmen, Dinge zu wagen, die man gerne gemacht hat. Und, ich denke das auch so, das Vertrauen in die Medizin, in Ärzte und Therapeuten, die leidet. Weil sehr oft können sie nicht in dem Ausmaß, wie wir uns vielleicht das erhofft haben, uns wirklich helfen. Also ist ein Zweifel an dem, können die mir überhaupt helfen, macht sich breit. Und man könnte durchaus sagen, dieser Weg, durch von Therapeut zu Therapeut, durch die Gesundheitsinstitutionen, dem kann man den Wort eines Leidensweges geben. So wie wir sonst sagen, das ist ein Leidensweg, kann man durch dem das durchaus auch sagen, das ist eine Art Leidensweg. Und hier über diesen Begriff Leidensweg möchte ich wieder anschließen an die Quelle des MBSR-Programms, auf das ich danach zu sprechen komme. Um was geht es in der Meditation oder um was ist es dem Buddha, der da vor 2500 Jahren sich selber auf den Weg gemacht hat, um was ist dem eigentlich gegangen? Und um was geht es im MBSR? Der Buddha, der hat als junger Mann einen ganz kranken Menschen, beobachtet einen Toten, einen Leichenzug und einen alten Menschen. Und diese Erfahrungen von Krankheit, Tod und Alter, die haben ihn so erschüttert, dass er gesagt hat, hey, da ist ja Leiden da, das kann mir auch passieren, und all meine Lieben, was mache ich denn mit dem, wie soll ich mit dem umgehen, dass er sich auf den Weg gemacht hat, um zu schauen, kann ich mich einen Weg der Leidbefreiung finden. Und deshalb ist es vielleicht auch interessant zu schauen, was hat nun dieser Lehrer vor langer Zeit gesagt, was zum Thema heute Abend, die Krankheit, ein Auslöser für ihn war die Krankheit, was kann man da zum Thema Krankheit aus einer Optik sagen. Und das ist nicht ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was er gelehrt und erzählt hat. Das alles muss heute nicht, kann ich heute Abend nicht ansprechen. Aber ich möchte auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Und damit komme ich zum nächsten Teil meiner Ausführung, nämlich zu der Unterscheidung zwischen Schmerz und Leiden. Das war eine wichtige Unterscheidung, die der Lehrer Buddha gemacht hat. Ich denke, über Schmerzen muss ich Ihnen nicht viel erzählen. Wir hatten heute Abend schon ein Beispiel, Nackenschmerzen. Wir alle wissen, was Schmerzen sind, und wir alle haben schon Schmerzen gehabt und immer wieder. Und wenn Sie selber Rheuma-Patienten oder Patienten sind, dann wissen Sie bestens, was mit Schmerzen gemeint ist. Was aber ist mit Leiden gemeint? Wenn wir, oder mir geht es auch so, wenn ich den Begriff Leiden höre, dann denke ich zuerst mal an so Sachen wie in Japan. Großer Tsunami, Erdbeben, radioaktive Verstrahlung. Die Leute, die das erleben, die erfahren Leid. Verlust von Angehörigen, Zerstörung der eigenen Häuser, Hunger, Kälte oder die Menschen in Libyen, die fliehen müssen, die in einen Bürgerkrieg verwickelt sind. Das, was die erleben, ja, dem würden wir alle sagen, das ist Leiden, was die Leute erfahren. Leiden, wie es hier verstanden wird, umfasst auch solches Leiden, was wir so mit Leiden verstehen würden. Aber es hat eine viel größere Spanne. Leiden in der buddhistischen Optik meint schon eine ganz kleine innere Unzufriedenheit. Es ist für mich nicht ganz stimmig. Es ist mir hier etwas zu kühl im Raum oder zu schummerig oder blöder Abend, die Sonne ist schon weg. Eigentlich hätte ich noch gerne ein wenig Sonne gehabt. Oder das gute Essen, schade, dass es schon fertig ist. Ich wollte eigentlich noch etwas mehr, ich bekomme nichts mehr. Ganz kleine, ganz unbedeutende Nebensächlichkeit. Das umfasst das Wort Leiden auch schon und geht dann bis zu größter Trauer, zu Ärger, zu Verlust bei Angehörigen. Diese ganze Spanne, das ist mit Leiden gemeint. Und Leiden entsteht nun, wenn wir uns gegen das, was wir da begegnen, wenn wir uns dagegen auflehnen. Dieser innere Widerstand, der da entsteht, die Sonne ist schon weg. Warum? Hätte doch gerne noch ein wenig gehabt. Dieses sich dagegen sperren, dieses Wehren, es sollte anders sein, als es jetzt gerade ist, das ist mit Leiden gemeint. Und ich kann Ihnen das versuchen, hier auch noch etwas bildlich zu veranschaulichen. Ich habe nur eine nicht so perfekte Folie dabei, aber sie dient ihrem Zweck. Wenn ich hier bin, sind wir, dann bin ich an dem Ort. Wir sind heute Abend in diesem Raum, in diesem Zeitpunkt jetzt. Nicht morgen, nicht gestern, sondern jetzt im Moment sind wir da. Und jetzt kann es sein, dass Sie sich sagen, ich hoffe es zwar nicht, aber es könnte ja sein, dass Sie sagen, dieser Vortrag, das wird nicht gut, das langweilt mich. Eigentlich wäre ich schon gern zu Hause und würde die Tagesschau sehen oder in die Badewanne liegen. Das heißt, Sie wünschen sich von diesem Ort hier weg, woanders hin. Sie hätten gern was anderes, als jetzt gerade im Moment ist. Sie wünschen sich woanders hin. Und diese innere Distanz von da, wo ich bin und das, was ich gerne hätte, diese Distanz, die nennt sich Leiden. Aber diese Distanz, das ist gleich Leiden. Und das kann sein, dass das Leid ist, dass ich etwas gern anders hätte, etwas zusätzlich haben möchte oder etwas weghaben möchte. Wenn wir das nochmal etwas anders darstellen, können wir auch sagen, Leiden ist gleich ein Ereignis mal meine Reaktion darauf. Je nachdem, wie ich reagiere, wird aus dem Leiden. Oder bezogen jetzt auf eine Krankheit, dann ist das Ereignis nicht einfach ein Ereignis, es geht immer noch um Leiden, aber ich kann sagen, ich habe hier Schmerz, ich habe hier Krankheit, mal meine Reaktion darauf. Und je nachdem, wie meine Reaktion ausfällt, wenn die null ist, und ich multipliziere das, passiert gar nichts, entsteht kein Leiden. Wenn aber hier eine 1 steht und da eine 1 und ich multipliziere das oder eine 2, dann wird das Leiden immer größer. Also die entscheidende Frage ist, wie reagiere ich auf das, was einfach da ist, was auch nicht veränderbar ist. Wie eine Krankheit, die nicht heilbar ist, oder auf Alter oder auf Tod oder Ähnliches. Und in der Meditation geht es darum, das zu erkennen, was passiert hier. Wie entsteht dieses Leiden? Und damit ist nicht das Thema eben ein Thema, das durchaus auch Leiden betreffen kann, dass sich hier mit einem Schmerz, mit einer Krankheit multipliziert, meine Reaktion, aber es kann irgendwas sein. Es kann die Existenzangst am Arbeitsplatz sein, das Gefühl, ich genüge nicht meine eigenen Fähigkeiten. Je nachdem, wie ich auf das, auf meine Möglichkeiten reagiere, was ich mit dem mache, wenn ich mich selber geringschätze und sage, ich bin ein Loser, ich kann es nicht, dann füge ich mir mit meinen Fähigkeiten Leid zu. Ich habe diese Fähigkeiten, wenn ich sage, diese Fähigkeiten, die sind cool, toll, ich kann mit denen was machen, dann wird es plötzlich zu einer positiven Kraft. Die Fähigkeiten, die ich habe, meine Begrenzungen, mein sprachliches Vermögen, mein geistiges Vermögen ist immer noch gleich. Aber je nachdem, wie ich mit dem umgehe, oder wie ich mit meinem Alterungsprozess umgehe, mit aus dem Leiden oder eben nicht. Was bringt jetzt hier die Meditation? Das ist ja die Frage. Was kann jetzt bei diesen Leidensentstehung Meditation bringen? Vielleicht zuerst vorweg, ich möchte das auch ganz klar betonen, Meditation ist nicht irgendein Wundermittel, das ich Ihnen heute Abend hier erzähle. Sondern sie macht uns in den meisten Fällen nicht in einem medizinischen Sinne gesund. Sie nimmt meist auch nicht einmal die Schmerzen. Sie ist aber ein ganz mächtiges Instrument, um zu lernen, mit dem, was ist, anders umzugehen. In einer Art und Weise, die eben nicht zu Leid führt. In einer Art und Weise, hier geht es darum, eine Reaktion zu erlernen, die aus Schmerzen und Krankheit nicht noch leiden werden lässt, sondern es einfach Schmerz und Krankheit bleiben lässt. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich möchte kurz in 6 Punkten auf ein Aspekte eingehen, die Meditation jetzt im Zusammenhang mit Krankheit oder Rheuma eben bringen kann. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was Meditation bewirken kann. Der erste Punkt, sie bringt Ruhe im Getriebensein. Unser Alltag, ob jetzt pensioniert sind oder im Berufsleben stehen oder Familie haben, ganz egal, ist oft sehr unruhig. Das sind unsere eigenen Bedürfnisse, die unsere Nächsten, das Leben, was die stellen, Bedingungen und Anforderungen an uns. Und wir haben gesehen, Krankheit, die bringt zu dem, was schon da ist, einfach noch zusätzliche Unruhe. Das sind Arztbesuche, das sind Therapien, das sind Medikamente, an die man denken muss. Sie bringen eben Hoffnungen, Enttäuschen und damit zusätzlichen Stress zu dem, der schon da ist. Mit der Meditation, wir haben das vielleicht auch kurz vorher gesehen, schenken wir in einem ganz kurzen Moment einfach mal der Stille, des Stillwerdens. Sich mal hinsetzen. Das ist eine äußere Ruhe und diese äußere Ruhe führt dann auch mit der Zeit zu einer inneren Ruhe. In der Meditation nehmen wir wie äußerlich Abstand von dem, was ist. Oder wenn ich das Bild nochmal aufnehme, wir lassen das Wasser, das vielleicht beunruhigt ist durch unseren stressigen Alltag, ruhiger werden. Das glättet sich. Und das Wasser des Tümpels oder des Weihers wird ruhig. Bezogen auf die Krankheit heißt Ruhe finden. Meditation kann uns trotz zusätzlicher Belastung, die sie mit sich bringt, durch Krankheit zu Zeiten der Ruhe und der Erholung verhelfen, wenn wir sie ausüben. Ein zweiter Punkt, in den Moment kommen. Unser normales, automatisiertes Verhalten, das wir alle haben, lässt uns unentwegt nach etwas noch Besserem suchen. Wenn Sie an den heutigen Tag denken, würden Sie sagen, das war der Tag, da kommt nichts mehr Besseres. Das ist war die Hauptvorstellung heute. Das war nicht irgendwie eine Probe und die Hauptvorstellung kommt dann morgen, wenn noch etwas besser ist. Heute, das war die Hauptvorstellung, nahe Schluss. Oder ist eben doch die innere Einstellung, ja, es kommt schon noch besser. Wenn das noch ist, morgen oder übermorgen, dann wird es dann perfekt. Heute ist nur so ein erster Versuch. Es war schon ein guter, aber noch nicht ganz perfekt. Ich denke, wir alle haben seine Innehalten des Vornübergebeugt sein. Ja, da kommt noch was. Morgen, es wird noch besser, wenn das noch und das noch erreicht ist. Mit der Meditation versuchen wir uns wie zurückzunehmen. Nämlich in den jetzigen Moment, nicht morgen, heute. Heute ist die Hauptvorstellung. Und in der Meditation lernen wir, auch wenn es unangenehm ist, wo wir uns vielleicht wegwünschen, und Schmerzen sind nicht angenehm, aber wir sagen nicht, das wird nur besser, wenn ich keine Schmerzen mehr habe, oder wenn ich wieder gesund bin, oder wenn eben die Sonne wieder scheint, oder das und das noch ich wieder Ferien habe, oder ein Wochenende ist. Wir versuchen uns nicht wegzuwünschen, sondern ganz mit der Meditation kommen wir in den Moment. Bezogen jetzt auf die Krankheit heißt das in den Moment kommen. Meditation kann uns helfen zu lernen, auszuharren auch, wenn es unangenehm ist und da zu sein. Uns nicht wegzuwünschen. Sie kann erkennen helfen, wenn wir in innere Vermeidungshaltungen gehen. Und sie kann uns helfen, auch den Moment mit der Einschränkung der Krankheit und des Schmerzes, die die Krankheit mit sich bringt, deshalb den jetzigen Moment mit seinen Einschränkungen als vollwertige Lebenszeit zu erfahren. Ein dritter Punkt, den die Meditation bringen kann, ist Beobachten und Lernen, würde ich das umschreiben. In der Meditation üben wir uns zu beobachten, genau hinzusehen, hinzuspüren, zu sehen, was sind da für Gefühle da? Was für Sinneswahrnehmungen? Was für Empfindungen? Und wir üben auch dann, das haben wir jetzt heute nicht gemacht in dieser Meditation, zu beobachten, wie entsteht nun aus einer Sinneswahrnehmung ein Gefühl, ein Gedanke, eine Bewertung, eine Handlung. Diese ganze Kette, die da in uns abläuft. Was Unangenehmes will ich nicht haben, ich ärgere mich schon wieder und mache irgendwas, um es wegzubekommen. Diese ganze Kette zu durchschauen. Wenn wir das hinschauen, dann können wir sehen, dass unsere Gedanken oft zu etwas führen und dass wir diesen Gedanken oft in irgendeiner Art und Weise vertrauen und für bare Münze nehmen. Wir nehmen unser Werturteil echt wahr. Und wir können auch sehen, dass der Schmerz, je nachdem, wie ich ihm begegne, dass er stärker oder schwächer wird. Je nachdem, mit welcher Einstellung ich ihm begegne, kann er ganz verschwinden, er kann stärker oder weniger stark werden. Er ist nicht einfach eine statische, fixe Größe. Das habe ich selber schon erlebt in einer längeren Meditationswoche. Das ist wirklich sehr relativ, der Schmerz. Das war für mich eine verrückte Erfahrung. Bezogen auf Krankheit, was heißt das jetzt, beobachten und lernen? Wir können lernen, Verhaltensmuster in uns zu erkennen, die uns zusätzlich zu der Krankheit Leid zufügen, die Symptome verstärken. Dadurch können wir, wenn wir diese leidschaffenden Muster erkennen, können wir auch lernen, sie durch andere Muster zu ersetzen, durch andere Verhaltensmuster. Ein vierter Punkt, wir können einen inneren Freiraum gewinnen. Wenn wir beobachten, sobald wir etwas beobachten und wahrnehmen, ah, da ist etwas, sind wir sofort nicht mehr ganz eng verbunden mit dem, was ist. Wir schaffen hier einen inneren Freiraum. Ich gebe dem einen Namen. Da ist etwas und ich schaue es mir an. Dadurch bin ich nicht mehr automatisch mit dem verbunden, sondern ich schaue es mir an. Da entsteht ein innerer Raum. Es ist, als würden wir von einer Wand, wenn wir so vor der Wand stehen, zurücktreten. Ah, da ist ein Freiraum dazwischen. Wenn ich beobachte, geschieht ein inneres Zurücktreten. Und wenn wir genau hinschauen in der Meditation, dann merken wir, das, was da beobachtet und da erkennt, ist eigentlich gar nicht betroffen von Schmerz. Das hat keinen Schmerz. Es beobachtet nur. Ich habe wie eine innere Distanz zu dem, was da schmerzt. Und wir können damit lernen, uns nicht so sehr mit der Krankheit und den Gefühlen und dem, was da ist, zu identifizieren. Wir können auch bei chronischen Schmerzen vermeiden, dass wir in eine Vermeidungshaltung gehen. Weil chronische Schmerzen, die haben keinen Alarmcharakter mehr. Die warnen uns nicht mehr vor einer heißen Herdplatte, vor einer Gefahr. Die haben sich wie verselbstständigt. Und ich kann trotzdem etwas machen, auch wenn die Schmerzen da sind, weil sie ändern nichts. Und ich kann diese Erfahrung in der Meditation machen. Bezogen jetzt auf die Krankheit heißt inneren Freiraum gewinnen. Wir können lernen und versuchen zu erkennen, dass die Krankheit uns immer noch sehr viele Freiheitsgrade offen lässt, die da sind und die wir vielleicht gar nicht erwarten würden. Als fünfter Punkt ist es, das Ganze wieder in den Blick zu bekommen. Wenn wir Schmerzen haben, wir haben das auch heute Abend erlebt, wir haben eine Magnetwirkung, wie Sie gesagt, sofort die ziehen die Aufmerksamkeit magisch an, etwas Unangenehmes. Der Blick wird wie fokussiert auf das, was da unangenehm ist. Und damit verengt sich der Blick auf das, was da schmerzt oder unangenehm ist. Muss nicht schmerzen, irgendwas, was mich jetzt wieder stört, ein Geräusch draußen, ein Lärm. Sofort verengt sich der Blick auf das, was da stört. Und in der Meditation, durch dieses Zurücktreten und Beobachten, gehe ich wie auf Distanz. Ich sehe zwar immer noch den Schmerz oder das unangenehme Geräusch, aber ich sehe, da im Raum ist auch relative Ruhe. Ist nicht überall lärmig. Oder der Lärm und der Schmerz, der vergeht auch wieder. Bezogen auf die Krankheit heißt nun inneren Freiraum gewinnen. Wir können lernen, dass die Krankheit nicht das Ganze ist. Und wir nicht die Krankheit sind. Sondern auch wenn wir Schmerzen haben oder krank sind, gibt es noch ganz viel anderes. Es gibt ganz vieles in uns, was heil ist, was nicht schmerzt, was gut ist. Und wenn wir zurücktreten, gewinnen wir nicht nur, sehen wir nicht mehr nur diesen kleinen Aspekt oder diese Krankheit, sondern wir gewinnen ein größeres Bild von uns insgesamt. Zum letzten Punkt, was das bringen kann, die Meditation sein mit dem, was ist. Gerade rheumatische oder überhaupt chronische Erkrankungen zeigen auch Grenzen medizinischer Heilkunft, Heilkraft und Machbarem auf. Medizinische Behandlungen richten sich meistens gegen etwas. Man möchte einen Schmerz, eine Erkrankung, einen Bruch, was auch immer, beenden, beheben, reparieren, weghaben. Und wenn wir gegen etwas arbeiten, dann bleiben wir mit dem, gegen was wir arbeiten, verbunden, weil wir wollen das ja weghaben. Und solange wir gegen etwas arbeiten, sind wir mit dem, gegen was wir arbeiten, wie verbunden. Wir lösen uns nicht davon. Und obwohl wir das tun, indem wir uns gegen die Krankheit versuchen, die zu bekämpfen, bringt der Kampf manchmal nichts. Er bringt auch manchmal was, vieles ist ja heilbar, aber manchmal bringt er eben auch nichts. Bei unheilbaren Krankheiten oder chronischen Krankheiten geht das nicht oder nicht im gewünschten Ausmaß. Krankheit, solche Krankheiten, Tod, Alter und andere Dinge sind aber Realitäten, die einfach da sind, die sie können nicht beeinflussen. Und in der Meditation üben wir uns in einer inneren Haltung der Akzeptanz mit dem, was da ist, dass wir in einen Frieden kommen mit dem, was wir nicht ändern können. Es ist, als würden wir so eine fließende Haltung einüben, so wie das Wasser in einem Bach den Stein umfließt, der da im Wege liegt und nicht sich einfach gegen ihn stellt, sondern es umfließt den Stein. Und damit ist er passiert. Für diese innere Haltung, um die geht es. Eine fließende Haltung mit dem zu sein, was ist. Bezogen auf die Krankheit heißt sein mit dem, was ist. Wir lernen aus dieser inneren Haltung eines Kampfes gegen die Krankheit herauszukommen und wir können lernen, ein Stück weit zumindest mit der Krankheit Frieden zu schließen und die frei werdende Energie aus dem nicht mehr kämpfen müssen gegen, dazu nutzen, um nach anderen Verhaltensweisen zu suchen, die uns nutzbringender sind. Wir haben nun einige Aspekte gehört, was Meditation bringen könnte, und ich möchte nun auf dieses spezifische Programm, das MBSR-Programm, zu sprechen kommen, dass wir einen Rahmen haben, was das ist. MBSR, wir haben es schon gehört von Dr. Erstington, heißt Mindfulness-Based Stress Reduction, und das ist so viel wie eine achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Der John Kabat-Zinn, der war selber Arzt und hat aus Erfahrung auch mit chronischen Erkrankungen, die er als Arzt gesehen und kennengelernt hat, aber auch aus einer langjährigen, tiefen eigenen Meditationspraxis geschöpft und hat gefunden, diese Praxis, die glaubt er, die kann was bringen, Menschen, die unter solchen Krankheiten leiden. Und er hat deshalb ein 8-Wochen-Programm entwickelt, das geht über 8 Wochen. Man trifft sich jede Woche rund 2,5 Stunden, einmal in der Woche am Tag, meistens am Abend, und kommt zusammen und übt Meditationsübungen, wie wir es heute Abend gemacht haben. Wir haben heute schon eine ein wenig kennengelernt. Diese Übungen werden zusammen im Kurs geübt. Die Kursteilnehmenden halten dann auch eine CD mit nach Hause, mit der sie zu Hause die Übungen weiterüben können. Und am nächsten Abend dann tauscht man sich gemeinsam über diese Übungen aus und schaut, was hat das bei dir gewirkt, was nicht. Ist es mir gelungen, das in den Alltag zu integrieren? Und am Ende dieses 8-Wochen-Programms hat man eine ganze Reihe von Übungen kennengelernt, also einen kleinen Werkzeugkoffer sich erarbeitet, aus dem man dann bezogen auf das, was die eigene Vorliebe ist, aber auch was das eigene, der eigene Alltag zulässt, sich Instrumente wählen kann und damit ihnen an der Förderung der Achtsamkeit zu arbeiten. Während dem 8-Wochen-Programm gibt es dann nach der 6. Woche gibt es einen ganzen Tag, einen Achtsamkeitstag, wo man über längere Zeit, über einen Tag hinweg, all diese Übungen, die man gemeinsam erübt hat, mal am Stück und auch in Ruhe miteinander übt und schaut, was hat das für eine Kraft. Und diese Übungen, die man gemeinsam lernt, die werden dann von Kurzvorträgen der Lehrerin, des Lehrers ergänzt, damit man die Übungen auch tiefer versteht, was ist der Hintergrund und sie besser noch zu Hause auch ausüben kann. Ganz wichtig ist bei so einem Kurs, es bringt nichts oder fast nichts, wenn Sie einfach dann nur an die Kursabende kommen. Es ist ganz entscheidend, dass man zu Hause sich selber die Zeit schenkt, um diese Übungen wirklich zu üben. Weil nur dann ändert sich was. Es braucht Zeit, diese Übungen. Nach 10 Minuten hat man das noch nicht. Und es braucht Zeit. Und so muss man sich rund 30 bis 40 Minuten einplanen zu Hause täglich, um das zu üben. Und dann kann man auch dann gemeinsam sich darüber austauschen. Der Kurs, der ist ein Anfang. Nach 8 Wochen ist noch nicht einfach die Achtsamkeit voll und immer da und im Alltag präsent. Aber über 8 Wochen hinweg kann man erfahren, was die Achtsamkeit im Alltag machen kann. Und das finde ich auch das Bestechende an diesem Programm, das findet nicht irgendwo abseits von unserem Leben statt, sondern mitten da, wo wir leben und arbeiten. Sie sind während dem Tag normal an Ihrem Arbeitsplatz oder zu Hause und können da üben, wo Sie eben auch leben und nicht irgendwo fernab. Ich habe für die, die das interessiert, hier einige Sachen hingelegt. Einerseits ein Blatt, auf dem Sie Websites finden, wo Sie Angebote zum MBSR finden. Einerseits der MBSR-Verband, meine Website, wo Sie nachher wieder verschiedenste Links haben, um zu anderen Websites zu kommen. Und auch eine Website-Adresse, wenn Sie das interessiert, wenn Sie sich wirklich direkt auch für buddhistische Meditation interessieren sollten, wo Sie gute Angebote finden. Das liegt da ganz links. Daneben dran dann Zettel drüber, MBSR-Kurse in Basel. Das sind alles Lehrerinnen und Lehrer, die hier in Basel Kurse anbieten. Wenn Sie das interessiert, können sich da verschiedene Prospekte mitnehmen. Dann habe ich ein Prospekt hingelegt, des Universitätsspitals Basel. Da steht auch drüber, Universitätsspital. Die bieten MBSR-Programme an, aber die beforschen das auch. Das heißt, die bieten Programme an für Menschen, die eine spezifische Krankheit haben. Ist zum Beispiel ein MS-Programm abgeschlossen worden und es wurde geforscht, was wirkt Achtsamkeitsmeditation oder MBSR bei MS-Erkrankungen. Und da wird es demnächst auch noch eine Folgestudie geben. Deshalb kann nicht einfach jeder kommen, sondern da können dann die kommen, die die Krankheit haben, die zurzeit beforscht wird. Deshalb habe ich das etwas separat gelegt. Und dann noch ganz rechts ein Prospekt eines MBCT-Angebotes. Es gibt eine Spezialform von MBSR, das Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Da geht es darum, MBSR zu verwenden bei depressiven Erkrankungen. Das ist eigentlich eine Depressionsprophylaxe. Und das hat da eine sehr große Wirkung, kann man mit dem erzielen. Es ist aber kein MBSR-Kurs und wendet sich eigentlich an Menschen, die eine depressive Erkrankung schon hatten oder ein Burnout und verhindern möchten, dass sie wieder einen Rückfall haben. Das würde dann ganz rechts auf dem Tisch liegen. Da möchte ich in drei, vier Sätzen zu einer Zusammenfassung kommen von dem, was ich heute Abend gesagt habe. Als erstes, in der Meditation wird die Achtsamkeit geschult. Wie gesehen, das ist eine Schulung der Achtsamkeit und das machen wir, damit wir Leid reduzieren können. Und Leid reduzieren können wir in dem Maß, wie wir mit dem, was ist, leben können, sofern es nicht veränderbar ist. Mit unseren Einschränkungen, mit dem Alter, mit der Krankheit, mit Verlust. In der Meditation versuchen wir, ein inneres Maß wiederzufinden, wenn wir das verloren haben. Meditation ist dabei keine Instant-Methode, das muss man sich wirklich bewusst sein, das kann man nicht einfach konsumieren, sondern man muss dazu auch etwas investieren, nämlich mal Zeit. Kann Meditation bei Rheuma helfen? Das war die Frage heute Abend. Und ich will die ganz klar mit Ja beantworten. Sie heilt nicht das Rheuma, ist keine Medizin. Sie kann aber helfen, mit den Grenzen, die die Krankheit einem setzt, zu leben. Sie kann helfen, dem Schmerz, den die Krankheit mit sich bringt, nicht noch Leid hinzuzufügen. Sie kann dabei helfen, von einem kräftezehrenden und oft erfolglosen Kampf gegen die Krankheit zu einem Leben mit der Krankheit zu führen. Besten Dank.
Vielen Dank. Es ist in der Regel möglich, dass man hier aus dem Publikum noch Fragen stellt, die vielleicht gerade jetzt zum Vortrag Verständnis oder gerade so zu einem Thema einem auf der Zunge liegt. Gibt es da eine Frage?
Ich wollte fragen, nach wie lang, dass man es ausübt, merkt man schon eine Verbesserung? Ist es nur diese 8 Wochen oder?
Das kann man nicht so allgemein sagen. Es kann. Und ich habe das schon erlebt, dass Menschen, die in meinem Kurs waren, schon sagen, nach dem zweiten Abend, ich merke da irgendetwas, das macht mit mir wirklich was. Es kann aber auch sein, dass in der dritten und vierten Woche wieder etwas verloren geht. Es ist auch nicht einfach, man hat einmal etwas erreicht und dann hat man es. Sondern auch das kommt und geht. Aber ich denke, Sie erfahren wirklich nach diesen acht Wochen, wo es vielleicht auch Phasen gibt, wo es eine stärkere Wirkung gibt und eine weniger starke, können Sie merken, macht das mit mir etwas. Aber ich denke, wenn Sie gerade auch als jetzt Rheumakranke kommen würden, dann ist es wirklich gut, wenn man mit einer nicht denkt, nach 8 Wochen ist es fertig und ich habe es erreicht. Diese innere Einstellung, die ist nicht gut. Also Kabat-Zinn schreibt selbst, dass die Patienten und Patienten, chronische Schmerzpatienten, die besten Resultate erzielen, die von vornherein sich sagen, ich beginne einen Weg. Und der geht auch über die 8 Wochen weiter. Aber dass sie in diesen 8 Wochen schon etwas merken, dass es etwas mit ihnen macht, da bin ich sicher. Ob sie dann sagen, das genügt mir, ich mache den Weg weiter oder ich höre damit auf, das kann ich nicht sagen, aber in dieser Zeit, wenn sie üben, das ist ganz entscheidend. Das ist wirklich, es kommt mit der Übung. Es ist wie wenn ich etwas anderes trainiere, da brauche ich einfach Übung, da muss ich Zeit investieren. Wenn sie das tun, dann werden sie Wirkungen spüren in diesen 8 Wochen.
Jetzt haben Sie über Meditation geredet und wir haben ja die Hände auf dem Knie gehabt oder Oberschenkel. Ist es nichts besser, wenn man irgendwo Schmerz hat, in dem Zeit von Meditation die Hände darauf legen? In dem Ort, in dem Stelle, in dieser Stelle.
Also,
ich beziehe mich auf Reiki zum Beispiel.
Ja. Also man muss sich bewusst werden, mit in der Meditation wollen wir eigentlich, das ist manchmal ein Missverständnis, wir wollen nicht zwingend zur Ruhe kommen direkt, auch wenn oft Ruhe kommt, und wir wollen auch nicht die Schmerzen wegbekommen, indem ich zum Beispiel die Hände drauflege oder mich darauf konzentriere oder Wärme reinfließen lasse oder hineinatme oder irgendwas. Sondern es geht eigentlich darum, in eine Haltung zu kommen, wo ich einfach mit dem sein kann, was ist, ohne es verändern zu wollen. Das ist eigentlich so, ich kann mit dem sein, was ist, und ich schaue, was passiert, ändert es sich oder nicht. Wie ich vorhin versucht habe, den Atem einfach zu beobachten, wir haben nicht versucht, den Atem zu vertiefen oder zu verlangsamen, sondern einfach hinschauen. Aber allein schon das Hinschauen ändert es sich. Und wenn wir hinschauen auf eine schmerzende Stelle und wir schauen da genau hin, dann merken wir, der Schmerz ist zum Beispiel gar nicht nur eine Kraft, der ist ganz verschieden, das sind ganz verschiedene Aspekte, die da mitklingen. Er kommt, er geht, er wird stärker, schwächer. Und dieses Hinsehen, dieses ändert schon sehr viel. Und deshalb kann ich nicht sagen, es ist dann gut, die Hände draufzulegen. Wenn Sie gerade an den Oberschenkeln Schmerzen haben und die Hände liegen da, Sie gehen nicht einfach mit den Händen immer dahin, wo Sie Schmerzen haben. Sondern wir wollen auch nicht unbedingt da bleiben, wo die Schmerzen ist, sondern zum Beispiel, wenn wir durch den Körper wandern mit der Aufmerksamkeit, gehen wir von einer angenehmen Stelle zu einer Stelle, wo wir was wahrnehmen, nichts wahrnehmen. Wir gewinnen eben den Blick für das Ganze und nicht nur für die schmerzende Stelle. Und damit ist es ganz wichtig, sich nicht auf diese schmerzende Stelle einzuengen. Das ist oft die Gefahr, jetzt will ich das irgendwie einreiben oder berühren. Und wenn ich sage, da ist eine schmerzende Stelle hier, aber hier oben schmerzt es nicht, dann gewinne ich dir dieses Gefühl für eine Ganzheit und eine Relativität des Schmerzes. Ja.
Was ist der Vorteil von diesem 8-Wochen-Programm im Unterschied zu 8 Wochen Meditieren?
Also ich finde ich kenne beides, ich selber habe langjährige Meditationserfahrung, auch in Schweigeretreats. Ich finde, es hat zwei, drei ganz große Vorteile, finde ich. Erstens ist es, man übt Meditationsformen, die man auch in längeren Schweigeretreats und so praktiziert. Aber dort schweigt man. Das hat eine große Qualität. Man kann sich nicht darüber austauschen. Man kann nicht von anderen lernen. Meistens. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den darf man nicht unterschätzen, ist es in diesem 8-Wochen-Kurs der Austausch mit anderen. Auch ich lerne immer wieder von den Teilnehmenden. Ah, das ist noch eine gute Idee. Du hast es so gemacht. Und man kann auch dann, wenn man miteinander was diskutiert, auf Probleme oder auf einer falschen Haltung, mit der man vielleicht die Übung macht, zu sprechen kommen. Also man hat ein Korrektiv in der Gruppe und mit dem Lehrer oder der Lehrerin. Das ist ein großer Vorteil. Der zweite große Vorteil, ich habe das schon etwas erwähnt, so Meditationswochen, die finden meistens zurückgezogen statt, irgendwo. In meistens idyllischer, ruhiger Umgebung und nicht da, wo wir leben. Aber die Musik, die spielt in unserem Alltag. Es geht nicht darum, irgendwo in den Bergen ruhig und konzentriert und achtsam und bedächtig zu sein, sondern es geht darum, diese Kraft in unseren Alltag zu tragen. Nur da nützt es uns was. Oder? Und so Meditationswochen, die sind zwar wichtig, das sind Intensivtrainingswochen. Wie ein Sportler, der geht irgendwo hin und trainiert eine Woche ein Lauftraining oder eben Tennis oder irgendwas, aber dann geht er an die Tennismatch. Und unser Tennismatch ist der Alltag. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, unseren Alltag, das Begleiten zum Alltag zu machen und vor allem zu schauen, wie gelingt es mir selber, und das ist für ganz viele schwierig, egal ob ich nun arbeite oder nicht, kann ich das in meinen Alltag integrieren, finde ich einen Platz, einen Ort, nicht, dass es einfach wieder vergessen geht und wegschwimmt und dann ist wieder weg und dann kommt irgendwann in 2, 3 Monaten wieder die nächste Meditationswoche, sondern dass ich wirklich dem einen Platz einräumen lerne in meinem Leben. Das finde ich der zweite ganz, das sind die beiden großen Vorteile. Aber Meditationswochen haben auch ganz was Tolles, möchte ich damit gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich finde die MB sehr cool. Ich habe auch immer wieder sehr erfahrene Meditierende, erstaunlicherweise, die kommen in diese Kurse und die sagen auch, nachher, das hat ihnen was gebracht.
Hat es noch Fragen, die so für die Allgemeinheit interessant sind? Sonst, wir sind ja jetzt auch lange gesessen und ausdauernd im Vortrag. Vielen Dank. Sonst freuen wir uns also sehr, wenn Sie noch draußen ein bisschen verweilen möchten und ja, ein Glas Saft trinken, Apéro genießen und man kann sich da noch unterhalten, ins Gespräch kommen und die eine oder andere Frage stellen. Ich danke Ihnen sehr.
Ja.
Ich war beeindruckt von, wie Sie das so schildern, dass Ihrer Sicht die Stationen für einen chronisch Kranken mit Enttäuschungen, Erlebnissen, was so die Begegnungen sind und dann zu überlegen, was kann da die Meditation oder dieses Training speziell auch da unterstützen. Das hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön.
Danke.